ein geborgener Raum. Und das war damals für die Holocaust-Überlebenden der Schutzraum. So wollten sie es haben. Sie wollten nicht, dass Menschen reingucken können, dass es offen ist.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.
Moin und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Salon 5. Mein Name ist Sarah und in dieser Woche geht es bei uns um Antisemitismus in Deutschland. Und ich spreche heute mit Katja Schütze. Hallo.
Ja, hallo. Ich bin Katja Schütze und Mitglied der jüdischen Kultusgemeinde in Essen. Ja.
Genau. Sie machen Führungen in der Essener Synagoge, auch für Schulklassen. Wieso ist das denn so wichtig?
Also nicht in der Essener alten Synagoge, sondern ich mache das hier in der jüdischen Gemeinde. Führung für Schülerinnen und aber auch für Erwachsenengruppen und Interessierte. Ja, warum ist das wichtig? Erstmal, die meisten Schülerinnen haben noch nie eine Jüdin, einen Juden gesehen und waren auch noch nie in einer richtigen Synagoge. Also wir haben ja diese wunderbare alte Synagoge in Essen als jüdisches Lehrhaus und wir vermitteln hier ein bisschen was anderes. Einmal natürlich die Geschichte des Hauses hier, die Geschichte der Juden und Jüdinnen in Essen, aber auch ein bisschen Religion. Ja, und warum ist mir das wichtig? Weil ich glaube, oder ich habe mein Leben lang mit migrationsgesellschaftlichem Lernen, Erinnerungslernen, mit Medienpädagogik für Kinder und Jugendliche, für Erwachsene gearbeitet. Das mag ich einfach. Und ich möchte, dass die Jugendlichen, die hier hinkommen, nicht das Judentum als so eine ernste, tote Angelegenheit erleben, sondern sehen, es ist lebendig. Es gibt lebendige Juden und Jüdinnen in der Stadt. Und die meisten haben erstmal Angst, wenn die hier reinkommen oder sind sehr unsicher. Und meistens werden die auch von den Lehrenden vorher ein bisschen eingetütet. Sie sollen sich jetzt mal ordentlich benehmen. Und das, dann versuche ich erstmal so diese Schwelle zu überwinden, ihnen zu vermitteln. Sie können hier alles sagen. Wir können über alles sprechen. Macht dann meistens auch erstmal irgendeine pädagogische Übung oder gehe in den Betraum und wir spielen mit der Akustik, damit so diese Hemmschwelle fällt. Und dann ist es meistens so weit, dass man über viel reden kann, über, nicht nur über Judentum, sondern auch eigentlich, wie ist das Verhältnis von Juden und Jüdinnen zu Muslima und Muslimen, zu Christen und Christinnen, was haben wir gemeinsam, was ist verschieden, was erkennen sie hier. Und ich versuche ihnen auch ein bisschen diese schönen Geschichten aus der Bibel zu vermitteln, nicht weil ich besonders religiös bin, sondern weil das einfach so viele Ansatzpunkte gibt, um ja, überhaupt Gesellschaft zu verstehen, um Kunst zu verstehen, um Kultur zu verstehen. Und es gibt so viele Ansatzpunkte, auch was diese Genderfrage angeht, was Frauenrechte angeht, was, wie auch immer, Crime and Sex, alles findet man da wieder. Und das ist einfach viel spannender, als man das vielleicht kennt oder nur im Religionsunterricht behandelt.
Okay. Wir sind ja jetzt gerade in der neuen Synagoge quasi in Essen und die wurde nicht am gleichen Ort gebaut wie die alte. Was war denn der Grund dafür?
Ja, ich weiß nicht, kennst du dich in Essen aus?
Ein bisschen.
Also wenn du schon mal gesehen hast, diese wunderschöne alte Synagoge in der Stadtmitte, das ist ein Bau von 1913, der zeigt ein stolzes Judentum, eine jüdische Community, die in der Stadt zeigen will, wir sind hier angekommen, 1913. Und niemand baut so ein Haus, der nur die Idee davon hat, dass 20 Jahre später der Nationalsozialismus und die Verfolgung, Ermordung aller Juden und Jüdinnen geplant ist. Und dieses Haus ist eben 38 in der Reichspogromnacht von innen zerstört worden. Die Außenmauern stehen ja noch. Aber dann stell dir vor, nach dem Krieg, es waren 1945 ungefähr knapp 200 Juden und Jüdinnen wieder in Essen. Die kamen aber alle nicht aus Essen. Die waren hier angespült aus den größten Zufällen, weil sie Verwandte haben, weil sie zufällig hier untergekommen sind und hatten gar keinen Bezug zu dieser Stadt. haben sich dann langsam getroffen, haben sich erst in der Gaststätte versammelt, dann in einem Haus vom Krankenhaus, vom Hüssenstift und später in dem ehemaligen kleinen Betraum in der alten Synagoge. Aber es war klar, dieses Haus bietet für diese wenigen Juden und Jüdinnen, ist das viel zu groß. Das kann auch gar nicht bewirtschaftet werden. Und hier an diesem Ort gab es seit 1931 das, so sagte man, schönste jüdische Jugendheim Deutschlands, von einem ganz berühmten Architekten konzipiert, Erik Mendelssohn. Der ist auch später nach Israel ausgewandert, hat für den ersten Staatspräsidenten das Haus im Weizmannpark in Rachovot gebaut. Also und dieses Haus war hier für Theater, für Sport, für Kunst. Hier gab es 14 verschiedene Jugendgruppen. Das war einfach schon ein Ort für Juden und Jüdinnen. Das ist aber 38 niedergebrannt worden. Aber dieses Grundstück gab es noch, die Erinnerung gab es noch. Und dann wurde eben nach dem Zweiten Weltkrieg und als die jüdische Gemeinschaft sich wieder formierte, eben das eine Haus an die Stadt gegeben, was dann einen ganz anderen Weg ging. Und hier wurde die Synagoge gebaut, eben für diese kleine jüdische Gemeinde. Und man muss sich ja vorstellen, dass 1950 zum Beispiel, als sich auch der Zentralrat der Juden bildete und sozusagen diese Gemeinden formierte, gleichzeitig die internationalen jüdischen Organisationen gesagt haben, Juden können nicht im Land der Täter leben, wandert aus nach Israel, wandert irgendwo hinaus, aber bleibt nicht hier. Und von den damals ungefähr 210.000 Jüdinnen und Juden sind 195.000 ausgewandert. Es sind nur 15.000 ungefähr, vielleicht ein bisschen mehr hier geblieben. Und das waren alte Menschen, die sich das nicht mehr zugetraut haben. Das waren kranke Menschen. Das waren Menschen, die warteten noch darauf, irgendwas von ihren Familienangehörigen zu hören, die vielleicht noch Erbschaftsgeschichten zu klären. Also es war eine kleine Gruppe verlorener Menschen, die einfach nur einen Ort suchten.
Wie andere Synagogen ja auch, muss auch diese hier besonders geschützt werden. Woran liegt das denn?
Ja, das weiß man ja eigentlich, dass es nicht ganz ungefährlich ist, erkenntlich in diesem Land und auch in anderen Ländern als Jude oder Jüdin sich öffentlich zu zeigen und dass jüdische Einrichtungen halt Orte sind, die besonderer Bedrohung ausgesetzt sind. Wir haben jetzt hier in Essen das in Anführungsstrichen zweifelhafte Glück, dass diese Synagoge, die tätige Synagoge, nicht ganz so bekannt ist. Wenn es hier Anschläge gegeben hat, waren die gegen die alte Synagoge, die in erster Linie ja ein Museum ist. Aber wir müssen einfach Juden und Jüdinnen irgendwie schützen und sie müssen sicher hier hinkommen. Und ich habe vor 15, vor 20 Jahren, habe ich gesagt, was ist das für eine vergeudete Lebenszeit, wenn vor jeder jüdischen Einrichtung Polizei, Beamte, Beamtinnen stehen, wenn Sicherheitsdienste da sitzen, aber die Feinde, die Bedroher, sind halt nicht nur einfach ein paar Durchgeknallte, sondern bei den letzten Anschlägen im Ruhrgebiet scheint es ja so zu sein, dass der iranische Geheimdienst dahinter steht. Und das sind einfach Nummern, da kann sich kein Mensch selber gegen schützen. Und von daher muss ich sagen, ich danke bei jeder Sitzung und jedes Mal, wenn ich hier bin, dem Sicherheitsdienst, dass sie diese Arbeit machen. Ich bedanke mich jedes Mal, wenn ich die Polizisten draußen sehe, dass sie aufpassen, weil es ist leider so.
Was hat sich denn für Jüdinnen und Juden in Deutschland seit dem 7. Oktober geändert?
Das ist eine ganz schwierige Frage, die ich natürlich nicht für alle beantworten kann, aber erstmal war es ein unglaublicher Schock, dass so etwas möglich ist, dass Israel, die israelische Regierung, ihren Fokus auf andere Themen gesetzt hat und nicht auf den Schutz der eigenen Bevölkerung, dann war ganz klar, wir sind alle gemeint. Was sich geändert hat, wir haben, du hast ja gesehen, unten in dieser Gemeinde, aber auch in anderen Gemeinden hängen die Bilder der Geiseln. Es hat unheimlich viele Tränen gegeben. Die Leute haben zu Hause geweint, aber auch wenn man hier war und sich unterhalten hat. Es gibt fast keinen und keine hier im Haus, die nicht irgendwelche persönlichen Bezüge zu dem Hamas-Terrorangriff haben. Also der Cousin meiner Enkelkinder war bei diesem Supernova-Konzert. Er hat es Gott sei Dank überlebt, aber wird für sein Leben lang geschädigt sein. Ein anderes Mitglied hier, dessen Nichte war da, die ist ermordet worden. Wir haben hier Mitglieder, die Verwandte in dem Beri-Kibbutz hatten. Und ja, es hat irgendwie dieses Grundvertrauen. Wenn es hier nicht klappt, wir können nach Israel gehen. Das ist unser Safe Room. Das ist gekappt. Also im Moment fühlt man sich irgendwie ortlos und verloren. Ich kann dir vielleicht so erzählen, gibt ja in jeder Familie so rhetorische Fragen, die zur Familie gehören, wenn alles gut läuft. Bei uns in der Familie ist das so ungefähr, was essen wir Chanukka? Da kann man immer im Jahr fragen, alle grinsen und wissen Bescheid, das Leben ist gut. Nach dem 7. Oktober, wenn meine Kinder angerufen haben, haben die gefragt, Mama, wohin sollen wir eigentlich auswandern? Und es hat mir so einen Schmerz versetzt, nicht weil ich glaube, man muss oder ich muss in Deutschland leben, aber ich muss auch nicht in Israel leben, das ist nicht das Land von Milch und Honig, aber dieses Gefühl, so ortlos zu sein und nicht mehr zu wissen, wo ist man eigentlich auf dieser Welt sicher, das ist richtig irritierend. Und was uns, was eben auch nochmal für viele, glaube ich, ganz wichtig ist, verstanden zu haben, was sind eigentlich richtige Freunde und wer nicht. Ich habe zum Beispiel so Erfahrungen gemacht, dass gute Freunde, die wissen, ich habe in Israel gelebt, meine Tochter hat Familie in Israel, die nicht gefragt haben, die einfach nur, ja, ist schlimm und man muss aber auch die anderen verstehen, argumentiert haben, und andere Menschen, mit denen ich vielleicht gar nicht so engen Kontakt habe, die sofort angerufen haben, gefragt haben, oh, ist alles okay, was ist mit deiner Familie, wie geht es euch und so, und wo ich denke, ja, es gibt einfach, ja, es gibt moralische Verwahrlosung und es gibt Menschen, die einfach mit dem Herzen dabei sind, und man muss nicht jede politische Position teilen, aber schon auf jeden Fall Anteil nehmen an dem, was da passiert ist.
Mhm. Es trauen sich ja immer noch einige Jüdinnen und Juden nicht, das so ihre Religion im Alltag zu zeigen quasi. Sind Synagogen trotz oder gerade wegen der strengen Sicherheitsmaßnahmen ein Ort, an dem jüdische Menschen ihre Religion offen zeigen können und sicher ausleben können?
Ja, ich meine, wir haben ja schon über die Sicherheitsvorkehrungen gesprochen. In dieser Gemeinde ist es jetzt irgendwas eingetreten, was mir eigentlich nie so richtig passte. Wir waren ja eben in dieser Kuppel und die Gemeinde ist dieses Haus ist 1959 gebaut worden und eins von 18 Synagogen in Deutschland, die nach einem bestimmten Prinzip gebaut worden sind, den Menschen Schutz zu geben. Also wir haben diese Kuppel, das soll das Stifterzelt sein, die umhüllt die Menschen, die schützt die Menschen. Das mache ich auch immer mit Schülerinnen, das frage, wie fühlt ihr euch denn, wenn ihr hier drin sitzt? Ne? Also es gibt keine Blicke nach draußen, keiner kann reinschauen, es ist irgendwie ein geborgener Raum. Und das war damals für die Holocaust-Überlebenden der Schutzraum, so wollten sie es haben. Sie wollten nicht, dass Menschen reingucken können, dass es offen ist. Ich habe dann jahrelang gesagt, das hindert uns auch daran. Ich hätte eigentlich gern ein offenes Haus mit Willkommenskultur. Und das ist hier architektonisch fast gar nicht möglich. Aber jetzt in dieser Situation hat es natürlich wieder den Vorteil, dass wir diese Geborgenheit in diesem Raum fühlen können, in der Gemeinde fühlen können.
Was macht die Gemeinschaft in Ihrer Gemeinde so generell aus?
Also ich bin eine große Feindin des Wortes Gemeinschaft, weil hier kommen Juden und Jüdinnen zusammen mit sehr unterschiedlichen religiösen Vorstellungen. Also es ist eine orthodoxe Einheitsgemeinde. Ich bin eher eine liberale Jüdin, aber das ist auch mein Haus. Wir haben Menschen aus aller Welt hier mit der Gemeinschaft. Also wir haben ja gerade über den 7. Oktober gesprochen. Es gibt ja noch andere Konflikte in jüdischen Gemeinden seit 2014 spätestens mit der Annexion der Krim. Gibt es Konflikte unter russischen und ukrainischen Gemeindemitgliedern. Von daher, also es ist ein Ort der Begegnung auf jeden Fall. Es ist ein Ort, wo Kinder und Jugendliche ihre Räume haben, wo alte Menschen ihr Angebot haben. Also es gibt hier eine Einrichtung zum Beispiel für alte Leute, die heißt Warmes Zuhause, wo zweimal im Monat Seniorinnen sich treffen und austauschen. Es gibt auch Sportangebote, es gibt Musikangebote, es gibt natürlich die Gottesdienste. Ich glaube einfach, dass es selbstverständlich, also die Gemeinschaft ist vielleicht da, wenn man zusammen Fest feiert oder so, aber es ist genauso wie in anderen Vereinen auch, dass es engere Freundschaften und Leute gibt, denen man nur Hallo und Shabbat Shalom wünscht, also wie überall. Wir sind nicht besonders verbandelt oder verknüpft, nur weil man Jude oder Jüdin ist.
Okay. Was würden Sie sich von der Politik wünschen, um die Situation zu verbessern?
Also, was ich mir, ich war gestern Abend noch bei einer Online-Tagung, wo es auch um diese Fragen ging, was ich mir wünsche, oder ich glaube, die postmigrantische Gesellschaft, also die deutsche Gesellschaft, hat es einfach versäumt, viele Jahre auch die Narrative der Migrantinnen ernst zu nehmen. Also wenn man sich ihre Geschichten, ihre Biografien angehört hätte, wenn man mit ihnen gesprochen hätte, hätte man viel mehr Verwebungs- und Verflechtungsgeschichten der verschiedenen Migrantengruppen auch zum Nationalsozialismus herausarbeiten können, diskutieren können. Das ist nicht geschehen, das hat keinen interessiert und das ist ein großes Manko, was uns jetzt auf die Füße fällt. Ich arbeite zum Beispiel unter anderem mit vielen Libanesinnen zusammen und libanesischen Jugendgruppen. Mir ist da kein Antisemitismus bisher entgegengeschlagen, überhaupt nicht. Wir sind da ganz gut miteinander. Aber ich merke, dass es einfach unglaubliche Bildungsdefizite gibt, dass viele Leute dann meinen, Hamas gleich Palästinenserin. Und dass es in den Schulen und auch Lehrende wenig Ahnung über die Geschichte Israels, über die Geschichte des ganzen Raums Palästina gibt, welche Einflüsse die unterschiedlichen Kolonialmächte haben. Ich finde, man muss die Antikolonialismusbewegung mit denen ernsthaft diskutieren und nicht in diese Konkurrenz gehen. Das bringt überhaupt nichts. Wir müssen zuhören, wenn Menschen sprechen, natürlich, wenn sie antisemitisch werden, energisch dagegen eintreten. Aber meine Erfahrung ist eigentlich, und ich beschäftige mich da sehr intensiv mit, auch mit den verschiedenen Antisemitismus-Definitionen, die helfen uns im Alltag nicht. Ich kann nicht jemandem, der was Antisemitisches sagt, das ist jetzt nach der Jerusalemer Erklärung oder nach Wolfgang Benz oder so, Punkt 4.7 antisemitisch. Das bringt gar nichts. Das können wir auf einer wissenschaftlichen Ebene machen, das können wir in Seminaren machen. Für mich ist das, und das hört sich vielleicht ein bisschen primitiv an, Aber ich sag dann immer, Antisemitismus spürt man, wenn er da ist, wenn er im Raum ist. Wenn ich merke, das passt mir jetzt nicht, oder ich glaube, das, was dahinter steht, was mein Gegenüber sagt, ist antisemitisch, dass ich dann auch über den konkreten Punkt rede und das anspreche. Und das hilft meistens. Also ich habe viel mit Jugendlichen auch aus der sogenannten Migrationsgesellschaft gearbeitet und die haben auch teilweise manchmal Dinge gesagt. Natürlich stehen die unter Welpenschutz erstmal auch, wie junge Leute sowieso. Und wo ich dann gemerkt habe, wenn man mit denen vernünftig redet, wenn man sagt, wo hast du diese Information her? Ich lese jeden Tag israelische Nachrichten, ich lese jeden Tag arabische Nachrichten. Ich habe das nicht gelesen, was du mir sagst. Bitte bring mir die Quelle. Und wenn man dann darüber ins Gespräch kommt, wo kriegen sie ihre Informationen her? Sind die haltbar und so? Dass das vielleicht ein Weg ist, der Aufarbeitung, also der Annäherung, weil eigentlich die Jugendlichen alle sehr interessiert sind, auch an interreligiösen Gesprächen und da sehr offen sind. Was ich mir noch von der Politik wünsche, ist mehr Stimmen von Juden und Jüdinnen in den Diskurs mit einzubringen. Was ist Antisemitismus? Das passiert nämlich relativ selten. Und diese auch ernst zu nehmen. Und was ich mir unbedingt wünsche, ist eine Wirksamkeitsstudie, ob das, was eigentlich gemacht wird, diese ganzen Gedenkstättenfahrten, ich bin da sehr skeptisch gegenüber, und diese ganzen ritualisierten Geschichten, ob die tatsächlich das bewirken, was sie bewirken sollen, oder möglicherweise bewirken sie auch was ganz anderes. Und ich glaube, da ist auch die Wissenschaft gefragt. Ansonsten denke ich, ja, man muss irgendwie, ja, Leute müssen Demokratie lernen und das immer wieder und jeden Tag. Und dann kann es auch vielleicht gut gehen. Aber es müssen nicht alle Juden lieben. Also das ist auch nicht notwendig, sondern einfach die Backen manchmal halten. Und ja, ich meine, ich bin auch respektvoll gegenüber anderen Religionen und beleidige keinen. Und das erwarte ich auch.
Okay, ganz abschließend, was wünschen Sie sich von nicht-jüdischen Mitmenschen? So ganz ein bisschen haben Sie es ja auch gerade schon angeschnitten, einfach auch Respekt.
Also natürlich Respekt, wie ein ganz normaler, einen ganz normalen, unverkrampften Umgang natürlich. Und manchmal sollen sie einem nicht auf den Keks gehen. Ich meine, Jüdin sein, Jude sein, das ist ein Teil der Identität. Aber man hat auch noch ganz viele andere Aspekte und einfach normal miteinander umgehen, wie man mit anderen Menschen auch umgeht.
Okay, dann bin ich mit meinen Fragen auf jeden Fall durch. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und ich danke unseren Zuhörenden. Und wenn ihr Menschen da draußen mehr von uns sehen wollt, dann schaut doch mal auf Instagram vorbei. Dort heißen wir Salon5_. Damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.